ja, es gibt da ein Problem, was Deutschland betrifft, den Absatz in Deutschland von Elektroautomobilen, speziell auch eben für Fahrzeuge im unteren und mittleren Segment. Die deutsche Automobilbranche hat sich da bisher anders aufgestellt. Schauen Sie sich die Äußerungen aus der Automobilbranche an. Die wissen selbst um das Problem, müssen da selber auch darauf reagieren. Trotzdem sehen wir ja europaweit und auch global einen sehr klaren Trend. Und dieser Trend heißt, es wird umgestellt auf den elektrischen Antrieb.
So sieht das zumindest ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Die deutsche Automobilindustrie hat den Trend aber verpennt und möchte, dass möglichst lange Verbrennerautos noch durch die Gegend rollen. Und dabei sollen E-Fuels helfen. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schipkowski, Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo.
Ihr hört die Folge vom 23. August 2024 und wir besprechen hier wie immer die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und zwar geht es heute um klimaschädliche Subventionen in Deutschland, um den schlechten Zustand der Badeseen und Seen überhaupt und die Forderung der Autolobby nach einem Benzinverbot. Ja, richtig gehört.
Ja, aber zuerst zu unserem ersten Thema. Da geht es um die klimaschädliche Subventionspolitik der Bundesregierung. Genauer gesagt um 35 Milliarden Euro pro Jahr, mit denen der Bund klimaschädliche Technologien subventioniert. Und am Montag hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Bericht vorgestellt, den es zu dieser Frage selbst in Auftrag gegeben hatte. Also die Frage war, wie viel Geld buttert der Staat per Subvention in die Förderung klimaschädlicher Technologien und wie viel CO2 kommt dabei raus? Durchgeführt haben die Untersuchungen 6 Forschungsinstitute, darunter das Öko-Institut, das Fraunhofer ISI und das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung.
Das Ergebnis ist, dass Deutschland im Jahr 2020 rund 35,8 Milliarden Euro in die Klimakrise gepumpt hat, indem es unter anderem Kerosin und Diesel bezuschusst hat, das Dienstwagenprivileg und die Entfernungspauschale ermöglicht und internationale Flüge steuerlich bevorteilt hat. Und natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Wir wollen euch jetzt aber nicht mit einer Aufzählung erschlagen. Stattdessen kann man einfach zusammenfassend sagen, mit Abstand am allermeisten profitiert hat der Verkehrssektor. Und zwar durch rund 24,8 Milliarden Euro klimaschädlicher Subventionen. Danach kommt der Landwirtschaftssektor mit 4,7 Milliarden. Zum Beispiel über Steuervergünstigungen für die Fleisch- und Milchwirtschaft oder die Kfz-Steuervergünstigungen für Trecker. Dann kommt der Industriesektor, der Energiesektor und Gebäude- und Forstwirtschaft. Und bei all dem muss man sich vergegenwärtigen, das Jahr 2020 war ein Jahr mit unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum und verhältnismäßig geringem Reiseaufkommen, denn es war ja das erste Corona-Jahr, große Teile des Verkehrs lagen lahm. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Staatskasse in anderen Jahren noch viel mehr Geld entgeht durch die Subvention klimaschädlicher Fortbewegungsmittel.
Ja, der Outcome an Treibhausgasen von diesen insgesamt 35,8 Milliarden Euro Subventionen sind nach Berechnungen der Studie 156 Millionen Tonnen CO2 bis zum Jahr 2030. Also wenn man das jetzt einfach so weitermacht wie bisher. Allerdings hatte sich die Ampelregierung ja im Koalitionsvertrag verpflichtet, klimaschädliche Subventionen abzubauen, was den Effekt gehabt hätte, dass gleichzeitig der Haushalt profitiert hätte und auch das Klima, also der Klimaschutz, der nichts kostet, sondern im Gegenteil sogar noch Geld einbringt. Aber weil eben gar nicht so genau klar war, welche Subvention wie klimaschädlich ist, hat das Bundeswirtschaftsministerium diese Studie in Auftrag gegeben.
Wie interessiert die Koalition allerdings an den Ergebnissen ist, da muss man sagen, eher nicht so. Es sei nicht geplant, aufgrund der Studie Änderungen am Bundeshaushalt vorzunehmen, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag. Vom Bundeswirtschaftsministerium heißt es, bei der Studie handelt es sich um eine Bestandsaufnahme und der Zweck der Erhebung sei nicht gewesen, direkt Reformoptionen abzuleiten. Dazu kommt auch noch, dass die Zahlen zwar in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert wurden, in Wirklichkeit aber schon seit November vorlagen. Das heißt, sie wurden seit mehr als 8 Monaten zurückgehalten. Die Deutsche Umwelthilfe hatte schon länger versucht, die Daten über das Informationsfreiheitsgesetz zu bekommen. Und erst nach Einleitung weiterer rechtlicher Schritte wurde der Bericht dann veröffentlicht.
Ja, jetzt soll es um Ökosysteme gehen, die besonders von der Klimaerhitzung betroffen sind, worüber aber in der Öffentlichkeit noch zu wenig gesprochen wird. Es gibt wahrscheinlich etliche von euch, die bei sommerlichen Temperaturen an den Badesee gehen, ja, um Abkühlung zu suchen. Aber nicht alle machen sich klar, dass die steigenden Temperaturen auch den Seen zusetzen. Dass Seen aber ganz erheblich unter Hitze leiden, zeigt eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB, in Berlin, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde. Und demnach erwärmen sich Seen viel stärker als Luft und das hat weitreichende Konsequenzen.
Die Forschenden des Berliner IGB haben Langzeitdaten von 46 Seen in Deutschland analysiert, darunter bekannte Seen wie der Bodensee, der Chiemsee, das Steinhuder Meer oder der Wannsee. Und dabei zeigte sich, dass die Oberflächentemperatur der untersuchten Seen in den letzten 30 Jahren pro Jahrzehnt um ein halbes Grad gestiegen ist. Dabei hat sich das Oberflächenwasser der Seen schneller erwärmt als die Luft. Die hat sich nämlich in Anführungszeichen nur um 0,43 Grad pro Dekade erwärmt. Das heißt, die Seen hierzulande heizen sich viel schneller auf als die Luft. Und wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann sprechen wir ja in der Regel über die Temperaturen in der Atmosphäre. Wenn wir beispielsweise darüber reden, den Temperaturanstieg auf 1,5 oder 2 Grad zu begrenzen, dann meint das die Durchschnittstemperaturen in der Atmosphäre. Eine Erwärmung des Oberflächenwassers von 2 Grad wurde im Stechlinsee im Norden von Brandenburg aber schon Ende der 1960er Jahre gemessen. Bei Seen ist die Entwicklung also viel drastischer. Das gilt allerdings nur für die Temperaturen an der Oberfläche. Die Wassertemperatur in der Tiefe blieb im untersuchten Zeitraum annähernd gleich. Und das ist ein Problem.
Ja, diese Schichtung von warmem Oberflächenwasser und kühlerem Tiefenwasser ist eigentlich ganz typisch für Seen im Sommer in Deutschland. Und das haben sicher auch viele von euch schon selbst mal beim Schwimmen bemerkt, wenn man zum Beispiel die Füße in tieferes Wasser gesteckt hat oder abgetaucht ist. Und das liegt daran, dass warme und kalte Schichten sich nicht so gern vermischen, weil warmes Wasser eine geringere Dichte hat als kaltes. Und wenn diese Schichtung, die eigentlich ganz typischerweise im Sommer auftritt, über einen längeren Zeitraum anhält, aufgrund der höheren Temperaturen, dann kann es halt passieren, dass der Sauerstoff am Gewässergrund von den dort lebenden Organismen aufgebraucht wird. Und wegen der fehlenden Durchmischung kommt dann eben kein neuer Sauerstoff in tiefere Zonen. Ja, zwischen 1990 und 2020 lag die Sauerstoffkonzentration in Sommern bei jeder zweiten Messung unter 2 Milligramm je Liter. Und das ist ein Schwellenwert, der entscheidend für das Überleben vieler sauerstoffbedürftiger Organismen in Seen gilt. Und bei Messungen im Herbst wird der kritische Wert noch viel häufiger unterschritten.
Und mit voranschreitender Klimakrise und längeren Heißphasen dehnen sich eben die Phasen aus, in denen das Oberflächenwasser wärmer als das Tiefenwasser ist. Und diese Schichtung von kaltem und warmem Wasser bleibt länger stabil. Und das wird natürlich zum Problem für die Fische und andere Organismen im Wasser. Die Durchmischung des Wassers passiert zweimal im Jahr, nämlich im Frühling und im Herbst. Im Sommer und im Winter dagegen bleiben die beiden Schichten scharf voneinander getrennt. Und je länger diese Trennung nach dem Sommer noch anhält, umso häufiger treten sauerstoffarme Bedingungen am Grund der Seen auf, sodass es dort zunehmend ungemütlich für Lebewesen wird, die auf Sauerstoff angewiesen sind.
Ja, hinzu kommt Folgendes: Wenn Seen sich erwärmen, dann sinkt üblicherweise ihr Sauerstoffgehalt. Das hat damit zu tun, dass die Bindungsfähigkeit von Wasser mit zunehmender Wärme sinkt. Das heißt, das Wasser kann bei höheren Temperaturen weniger Sauerstoff binden und das verschärft die Situation noch weiter. Und für die Untersuchung haben die Forschenden noch modelliert, wie sich die Bedingungen in Zukunft entwickeln werden. Und je mehr die Temperaturen steigen, desto stärker nehmen auch die Oberflächentemperaturen zu und umso länger hält halt diese Temperaturschichtung an. Deshalb ist es eben wichtig, dass ein weiterer Anstieg der Temperaturen so weit wie möglich eingeschränkt wird. Und es könnte auch helfen, wenn Seen weniger mit Nitrat und Phosphat aus Städten oder der Landwirtschaft belastet würden. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor für die Seen, weil Nitrat und Phosphat in Gewässern wie Dünger wirken und die Blüte von Algen antreiben könnte, was natürlich auch wieder den Sauerstoffverbrauch hochtreibt.
Zum Schluss gucken wir noch auf eine etwas ungewöhnliche Forderung, beziehungsweise eine Forderung aus unerwarteter Ecke. Und zwar hat der Verband der Automobilindustrie, VDA, das Ende fossiler Kraftstoffe gefordert. What? Also nochmal. Die deutsche Autolobby hat sich dafür ausgesprochen, dass ab 2045 kein Benzin und kein Diesel mehr getankt werden kann. Im Sinne des Klimaschutzes, sagte die Verbandsvorsitzende. Und ja, ihr denkt euch vielleicht, da ist doch irgendwas faul. Und damit habt ihr natürlich auch recht. Wir gucken uns das genauer an. Die Verbandspräsidentin Hildegard Müller, also Deutschlands oberste Autolobbyistin, hat gesagt, der Umstieg auf Elektromobilität sei ja schön und gut und spare dann ja auch viel CO2, wenn er dann mal erreicht sei. Die Bundesregierung hat ja das Ziel, dass bis zum Jahr 2030 15 Millionen E-Autos zugelassen sein sollen. Aber selbst wenn das Ziel erreicht wird, wird es dann ja immer noch viele Leute geben, die noch ein älteres Auto mit Verbrennungsmotor fahren. Also soweit hat Hildegard Müller das richtig erkannt. Im Moment sind in Deutschland fast 70 Millionen Autos zugelassen. 15 Millionen sind dann natürlich besser als nichts, 15 Millionen E-Autos. Aber es sind halt auch nur 20% der Autos, die insgesamt dann in Deutschland unterwegs sein werden, voraussichtlich. Deshalb fordert Müller ein Ende von Benzin und Diesel ab 2045. Das tut sie aber natürlich nicht, weil sie auf einmal die große Kämpferin für Klimaschutz geworden ist, sondern weil sie will, dass die Autos mit Verbrennungsmotor noch so lange wie möglich weiterfahren können. Und das soll eben mit E-Fuels gelingen.
Ja, E-Fuels sind synthetisch erzeugte Kraftstoffe, die mithilfe von Strom aus Wasser und CO2 hergestellt werden. Daraus kann E-Benzin, E-Diesel oder E-Kerosin entstehen und würde zur Erzeugung der E-Fuels Ökostrom verwendet und würde man CO2 aus der Atmosphäre nehmen, dann wären die E-Fuels klimaneutral. Und diese Kraftstoffe sollen eben dazu beitragen, dass Autos mit Verbrennungsmotor auch in Zukunft noch durch die Gegend fahren können. Die deutsche Automobilindustrie steht nämlich ganz schön unter Druck. Sie hat verschlafen, ihre Produktion auf Elektromobilität umzustellen. Sie hatte gehofft, einfach so weitermachen zu können wie bisher und noch ganz lange Autos mit Verbrenner verkaufen zu können. Aber der Absatz von E-Autos nimmt stark zu, vor allem in China und den USA. In China wurden im ersten Quartal dieses Jahres 1 Million E-Autos verkauft. Und auch in den USA wächst der Anteil der Elektroautos. Und da haben die deutschen Autobauern das Nachsehen, weil ihre Elektroautos weniger gefragt sind. In den USA dominiert Tesla das Geschehen und in China entscheiden sich die KäuferInnen für chinesische E-Autos oder auch für Tesla. Und das beschreibt ja auch der Sprecher aus dem Wirtschaftsministerium, den wir ganz am Anfang gehört haben, dass der Trend hin zur Elektromobilität geht. In Deutschland gibt es aber nach wie vor viele Verfechter der Verbrennertechnologie. Es ist ja auch kein Wunder, jahrzehntelang waren Autos made in Germany weltweit gefragt, aber in Zeiten der Klimakrise können wir uns nicht mehr leisten, mit fossilen Benzin- und Dieselautos durch die Gegend zu fahren. Und da ist es auch keine Alternative, auf E-Fuels zu setzen, wie es die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie macht, mit ihrer Forderung, den Verkauf von Diesel und Benzin zu stoppen, hofft sie nämlich darauf, dass sie einen Schub für die E-Fuels auslösen könnte. Das ist aber keine gute Idee, weil bei Verbrennern nur ein Bruchteil der Antriebsenergie wirklich fürs Fahren verwendet wird. Und auch bei der Umwandlung von Strom zu E-Fuels geht Energie verloren, sodass Autos, die mit E-Fuels angetrieben werden, deutlich ineffizienter sind als Elektroautos. Und deshalb ist die Technologie auch deutlich teurer als Elektromobilität.
Wir sind für heute am Ende unserer Folge angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns doch eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir danken auch Ingrid Beetz, Franziska Wiebel und Thomas Elminger, die den Podcast in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Vielen Dank auch von mir und tschüss. Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.